Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Und unser heutiger Gast ist, jetzt muss ich mal Luft holen, Sprecher, Moderator, Schauspieler, Sänger, Musiker, Entertainer, Fasnachter, Ringsprecher bei Boxwettkämpfen und. Vorsitzender des Fördervereins Gesellschaft für deutsche Sprache, das wollen wir auch nicht vergessen. Falls Sie ihn nicht kennen sollten, seine Stimme kennen Sie bestimmt. Es handelt sich um Nick Benjamin. Guten Abend, Nick.
Guten Abend und vielen Dank für diese Einladung.
Nick, ich fühle mich sehr geehrt, dass du hier bist und sage gleich vorweg, dass wir diese Unterhaltung aufzeichnen, denn am 10. Februar, dem Tag der Sendung, bist du für das ZDF in Sotschi, wo ja bekanntlich die Olympischen Spiele stattfinden. Was machst du in Sotschi?
Ich bin für den Sport in Sotschi. Das war ich schon in Peking, in Vancouver, in London und spreche dort für den ZDF Sport die Tagesfahrpläne. Die werden alle 2 Stunden aktualisiert, weil ja in den 2 Stunden immer was passiert und deswegen ist man immer auf dem neuesten Stand mit Ergebnissen, mit Namen und ich muss alle 2 Stunden 10 Minuten arbeiten und muss dann wieder warten, bis die Kollegen den nächsten Fahrplan fertig haben.
Also du trittst als Sprecher auf?
Ja.
Du bist neben allem anderen, was ich schon vorgetragen habe, eben ein Experte für Humor. Deine Bandbreite reicht vom jüdischen Witz bis zur Fasnacht. Und darum soll es heute gehen. Die Idee zu dieser Sendung entstand im Anschluss an eine Veranstaltung im Künstlerhaus 43 vor ein paar Monaten. Klezmergeschichten. Erklärst du bitte mal kurz, um welche Art Programm es sich dabei handelt?
Also ich erzähle gerne seit bestimmt 50 Jahren jiddische Witze, weil sie einfach fundierter sind und eine ganz andere Idee von Humor haben als unsere normalen Witze. Also es steckt immer viel Leben dahinter. Und ich habe 2 wunderbare Musiker kennengelernt, die Annegret Kratz und die hat mir gesagt, wir würden gerne und dann habe ich noch einen wunderbaren Klarinettisten dabei gehabt. Jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Bodo Scheer.
Und Bodo war sogar Jorah Feitmann Schüler und die 2 haben gesagt, wir spielen und du erzählst. Und damit ist ein wunderbarer Abend entstanden und ich freue mich auf den 3. Mai, da sind wir wieder im Künstlerhaus.
Vielleicht weiß nicht jeder, was Klezmer ist. Und dann sage ich mal, was im Pressetext steht. Eigentlich ist Klezmer eine einzige Provokation, heißt es da. Diese Musik erlaubt sich doch gleichzeitig zu lachen und zu schluchzen, erst in Mystik zu versinken und dann plötzlich ausgelassen zu feiern. Sich in rasanter Virtuosität aufzuspielen, um gleich darauf unendlich schwer an dunklen Melodien zu tragen. Und zur Einstimmung auf unser Thema spielt das Duo Claquot das Stück Jam Parle. Nick, in deinem Programm erzählst du jüdische Geschichten und jüdische Witze. Woher kommt diese Vorliebe?
Einfach den guten Witz in sich zu haben. Daher kam die Vorliebe für jüdische Witze, weil der Humor einfach ganz anders ist. Der ist ja, der hat ja Geschichte, der hat ja Leben drin und er ist oft so verzwickt, dass man mit Wortwitz und deswegen ist es auch schwierig. Englische jiddische Witze, die gibt es auch und die sind wunderbar. Also mich hat einfach fasziniert die Güte und die Klasse des jiddischen Witzes, weil jeder ist gut.
Kannst du das noch etwas genauer erklären, was das Spezifische am jüdischen Witz ist?
Wahrscheinlich die Lebenserfahrung, die hineingewoben wird in den Witz und auch das Geschäftsleben, das gesellschaftliche Leben, das ja wahrscheinlich in der jüdischen Gesellschaft etwas anders ist als in unserer klassischen Gesellschaft. Also der Zusammenhalt ist ein anderer, das Verständnis für viele Sachen ist ein völlig anderes. Und da wird so um die Ecke gedacht teilweise. Und es spiegelt natürlich auch das tägliche Leben wieder, aber auf eine Art. Das Wort Chuzpe ist nicht umsonst ein jiddisches. Wir haben so viele jiddische Worte in unserer Sprache, das weiß man gar nicht. Es gibt in New York, wenn man hineinkommt nach New York, da gibt es ein Museum, da gibt es einen Sprachenbaum. Ja, da wird eben erzählt, welche Sprachen werden gesprochen. Und die größten Äste sind Deutsch und Jiddisch. Also das ist ein Riesending. Ich meine, das jetzt zu vertiefen wäre natürlich schwierig. Ich habe auch nicht die Erfahrung, das richtig auszuleben und auch zu erzählen. Ich liebe einfach den jiddischen Witz, weil er gut ist.
Du liebst Witze, aber auch die Geschichten, die du erzählst. Das sind ja Geschichten, die du irgendwoher ausgesucht hast.
Ich habe sie gelesen.
Was hast du denn für dein Programm ausgewählt? Welche Art Geschichten?
Also ich gehe schon von jiddischen Witzen aus, die man eventuell auch kennt. Und dann gibt es ein wunderbares Buch von einem jüdischen Autor, der hat in New York gelebt, Leo Rosten. Der hat ein Buch geschrieben, Jiddisch. Und er geht wiederum in die Sprache rein. Das heißt also, er nimmt sich Worte heraus und breitet sie aus und sagt, wo kommen sie her, was bedeuten sie? Und hat dazu immer Geschichten. Und die sind so herrlich. Also das muss man eigentlich... gehört es auf jeden Nachttisch.
Hast du eine bestimmte Absicht, was du deinem Publikum vermitteln willst?
Ja, ich möchte das Publikum unterhalten. Auf eine andere Art, wie es sie sonst die Unterhaltung erfährt. Das ist eben etwas, worum sich sehr viele Menschen gar nicht kümmern. Jüdischer Witz, das heißt, ich bin sogar mal angefeindet worden, weil die Leute nicht verstanden haben, was ich erzähle. Und man hat mir da sogar Antisemitismus vorgeworfen, was überhaupt nicht. Ich habe beste Freunde in Wiesbaden in der jüdischen Gemeinde. Selbst der Vorsitzende ist ein alter Freund von mir. Also von daher kann man nichts vorwerfen. Und was ich erzähle, ist alles abgesegnet durch die Mischpoche.
Also man kann als Goy, als Nichtjude, kann man jüdische Witze erzählen.
Da gibt es zum Beispiel einen wunderbaren, der Jude geht mit seiner Frau durch den Wald und ihm scheißt ein Vogel auf die Schulter und da sagt er seiner Frau, siehste Sarah, und für die Goy singen sie.
Hast du Bezugsgrößen? Also ich meine Leute, an denen du dich orientiert hast, so wie Salzja Landmann, gibt es ja eine ganze Menge große Leute, Ephraim Kishon, Georg Kreisler oder auch neuzeitlicher Woody Allen oder etwa Oliver Pollack, den jüdischen Stand-up-Comedian.
Ich weiß, dass der ziemlich böse Sachen macht, ja.
Ja.
Ja, aber das darf er als Jude. Nur der Blinde darf über den Blinden einen Witz machen.
Ja.
Und er macht das auf eine vorzügliche Art. Nein, meine Vorbilder sind Josef Mulia, dann was die wenigsten wissen, wie heißt er denn, der Nörgler, der Wiener, der Hans Moser. Ich habe selten einen besseren Jiddeln hören als den Hans Moser.
Ah, das wusste ich auch
wunderbar,
nicht.
Wunderbar. Keine Ahnung, ob er selbst Jude ist. Aber der hat es so drauf. Der verändert dann auch die Sprache. Der Doktor zerlacht sich über meinen Schmerz. Also er geht, es ist herrlich. Ja. Und Woody Allen ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte.
Ja, das sind ganz unterschiedliche Facetten. Ja. Aber wo du Hans Moser sagst, gibt es das eigentlich heute noch zu hören?
Wenn man auf YouTube geht, denke ich, dass man da noch einiges hören wird. Mulia hat ja früher diese Geschichte gehabt, bevor ich vergesse zu erzählen. Da hat er, das war glaube ich beim Südwestfunk damals, hat er wunderbare Abende gemacht. Die anderen, die wir aufgezählt haben, Kreisler, ich singe Kreisler, also ich interpretiere, ich hatte ihn mal im Interview und habe ihm dann off the records erzählt, dass ich eine Kneipe hatte und dass ich da auch Kreisler-Sachen singe. Da hat er nur gesagt, Sie müssen ein Wahnsinniger sein.
Und wir hören wieder das Duo Klako mit Funtaklasch. Lieber Nick, du kommst in dieser Sendung natürlich nicht drumrum, ein paar Witze zu erzählen. Einen hast du ja schon zum Besten gegeben. Also dein Repertoire ist ja immens. Wie viele Witze kennst du?
Also ich habe mal für die ZDF-Sendung Wieso Städtereisen gemacht für 150 Euro für 2 Tage. Und da war auch Tel Aviv dabei. Und dann saß ich im Flieger und 2 Stunden, 3 Stunden fliegen ist langweilig. Es läuft selten ein Film auf diesen Kurzstrecken. Und dann habe ich mir überlegt, wie viele Witze kennst du eigentlich jiddisch? Nur aus dem Gedächtnis. Und da kam ich auf 150 dann.
Das heißt aus dem Gedächtnis. Und wenn du dann nochmal nachguckst oder nachschlägst, dann sind es wahrscheinlich noch mehr.
Ich denke, ich komme so auf 200, 300 schon.
Oi.
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 Oi, wei, Gewalt, geschrien.
So, das ist ja wunderbar. Dann bitte schöpfe jetzt aus dem Vollen. Und erzähle uns ein paar jiddische Geschichten. Sagst du übrigens jüdisch oder jiddisch?
Jiddisch.
Jiddische Geschichten.
Ja, jiddisch.
Jiddische Geschichten. Ja. Gab es ja mal einen großen Streit. zwischen Salzier Landmann und Friedrich Thorberg, aber der interessiert uns hier nicht. Also bitte, und dann erzähl du nur immer zu und irgendwann werde ich dich stoppen bzw. werde eine Musik spielen.
Also um auf Mulia zurückzukommen, bevor ich vergesse zu erzählen, da hat damals der Aaron Silberstrahl, hat gestanden am Bahnhof und hat gewartet auf einen Zug nach Berlin. Und plötzlich sieht er so aus dem Augenwinkel den Baron Rothschild, dem er viel, viel Geld schuldet. Und der Baron, er kommt näher, da sagt Silberstrahl, Sie fahren Zug? Ja, sagt er, wo fahren Sie hin? Sagt er, ich fahre nach Berlin, Herr Baron. Ah, sagt der Baron, ich auch, da fahren wir ja zusammen. Und da sagt der Silberstrahl, Herr Baron, wenn ich Sie sehe, fahre ich immer zusammen. Der Nächste, bevor ich vergesse zu erzählen, da haben sich der Blau und der Grün getroffen. Da sagt der Blau, sag mal, wolltest du mir nicht im Sommer die 1000 D-Mark wiedergeben? Da sagt, Entschuldigung, das war doch kein Sommer. Es gibt einen sehr schönen, der ist natürlich böse, aber er kommt aus der gleichen Quelle. Eine ältere Jüdin steht vor dem Spiegel, schaut sich so an und sagt, das Ekel gönne ich ihm. So, und dann gibt es noch den schönen, wenn die jiddische Momme, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und zwischen Sohn und Mama ist also Momme, muss man schon sagen. Und die Momme schenkt dem Sehnele, schenkt sie zwei Hemden zu Weihnachten. Und weil er ihr Freude machen will, zieht er sofort eins an. Was ist ihr Kommentar? Das andere gefällt dir wohl nicht. Das ist böse. Wie kommt man da wieder raus? Ja? Das ist das große Problem. Aber wenn wir dann noch eins haben, dann haben wir aus dem Finanzbereich, der Grün wälzt sich nachts. Und da sagt seine Sarah, was schläfst du nicht? Da sagt er, ich bin dem Blau morgen an Wechsel schuldig, aber ich kann ihn nicht zahlen. Da sagt sie, Moment, mach das Fenster auf, ruft drüber, Blau! Fenster geht auf, was ist? Der Grün kann morgen nicht zahlen. Bumm, Fenster zu. Und da sagte der Grün zu seiner Frau, was hast du jetzt davon? Und sagte, jetzt kann er nicht schlafen.
Und?
Ja.
War es das etwa?
Nein.
Ich habe mal das Mikrofon zugemacht, damit ich nicht dauernd dazwischen lache. Also du hast...
Nein, es gibt noch sehr viele. Es gibt noch sehr viele, aber ich will es einfach nicht überfrachten. Jetzt in der Sekunde.
Ach, verwöhne uns doch noch
Ach,
ein bisschen.
Doch?
Ach, ich glaube doch.
Da muss ich ja nachdenken. Gib mir ein Stichwort.
Oh, fällt mir jetzt überhaupt keins
nicht.
Ein.
Nicht, okay. Also, auf der Titanic, nein, nicht auf der Titanic, das ist ein schlechtes Beispiel. Die zwei fahren nach Amerika mit dem Schiff und plötzlich geht das Schiff unter. Da sagt er, joi, das Schiff geht unter. Da sagt der andere, was regst du dich auf? Ist es dein Schiff? So. Und dann gibt es noch eine sehr schöne Geschichte, als es auch ein Schiffsunglück gibt und zwei Männer retten sich in ein Boot und dann kommt Sturm auf und sie sind ganz einsam auf dem Ozean und der Sturm wird immer stärker und der eine sagt, oh Herr, wenn du mich durchgehen lässt, wenn du mich überleben lässt, dann gebe ich dir ein Viertel spendig von meinem Vermögen und der Wind wird noch stärker und dann sagt er, oh Herr, wenn du mich überleben lässt, ich spende dir die Hälfte von meinem Vermögen, aber lass mich überleben. Und der Sturm wird noch stärker. Es wird unglaublich stark. Und dann sagt er, oh Herr, wenn du mich überlebst. Da sagt der andere, hör auf mit den Angeboten. Land. Ja, das sind natürlich so explosive Enden. Wenn dann natürlich kein Applaus kommt,
ist ja, du, das ist schwierig. Aber ich habe gedacht, als Moderator, wie soll man sich verhalten?
Gar nicht.
Soll man dann laut lachen?
Nein.
Und das klingt
doch
auch blöd.
Ja? Glucksen.
Also du siehst mich breit grinsen, aber das langt dir nicht.
Nein, es gibt noch eine
also
andere.
Bitte.
Ich bin jetzt
also jetzt noch einen, ja.
Und einen sehr schönen, den liebe ich. Ein junger jüdischer russischer Pianist hat in seinem Vertrag, er ist mit seinem Vater unterwegs immer, und er hat in seinem Vertrag drinstehen, dass vor dem Konzert kriegen sie einen Scheck und nach dem Konzert dürfen sie ihn einlösen. So, und dann gibt es irgendwo eine Verzögerung, ein Konzert in New York und der Vater wird sichtlich nervös und dann irgendwann einer Pianostelle, ist das so blöd beim Flügel, Pianostelle, ja, aber es gibt eine ganz leise Stelle und da geht er zum Flügel hin und sagt dem Sohn, Junge, spiel schneller, die Bank macht zu. Ja, das war doch die Reaktion, die ich brauche.
Und die hat so gerne, ich habe mich bemüht, das nicht zu machen. Ja?
Alles gut.
Aber das lassen wir jetzt mal die Klarinette kommentieren von Bodo Scheer. Nick, dir ist noch ein Witz eingefallen, ja?
Natürlich, aber der spiegelt eigentlich alles wider. Ich finde ihn wunderbar, aber das ist meine ganz persönliche Sicht der Dinge. Adolf Hitler hat vor Beginn des Dritten Reiches irgendwo eine Rede gehalten und das war so im Publikum mehr. Also es war nicht so getrennt, er auf der Bühne und der Rest im Saal, sondern man war so. Und dann hat er irgendwann gesagt, und schuld daran sind nur die Juden. Und dann stand ein Jude vor ihm und hat gesagt, und die Radfahrer. Und dann hat Adolf Hitler gesagt, warum die Radfahrer? Sagt der Jude, warum die Juden? So, ja, das, ja. Schöner kann man es nicht sagen.
Schöner kann man es nicht sagen. Ich wollte dich eigentlich noch zu einem animieren, kannst du aber entscheiden, ob okay. du das machen möchtest oder nicht. Du hast nämlich deine Witzesammlung nummeriert und die Zuschauer dürfen in der Klezmer-Veranstaltung Nummern wünschen.
Okay. Jetzt habe ich den Zettel natürlich jetzt nicht mit
ja,
hier.
Und einem der Witze geht es sogar um Nummern. Und ich wünsche mir, dass du den jetzt erzählst. Um Nummern. Kannst du dich an den erinnern?
Nein.
Mensch, habe ich dich erwischt.
Ja.
Es gibt einen Witz, den du mit Sicherheit kennst, aber an den du dich gerade nicht erinnerst.
Nein.
Gut, dann lassen wir das
mit
mal.
Mit einer Nummer?
Ja, ich kann keine Witze erzählen okay. und ich werde mich nicht mit dir messen. Deswegen werden wir...
Aber so aus dem Witz etwas, worum es ging?
Ja, um die Nummern, dass sich zwei, der Mäusche und der Grün, die erzählen sich
okay.
immer Nummern.
Okay.
Fünf.
Ja.
Und der lacht
sich
dann,
tot.
Ja, lacht sich tot und der andere sagt sieben. Dann
ja.
lacht sich der andere tot
ja.
und so.
Und dann ist einer dabei, der auch eine Nummer in dieses Gespräch wirft und sagt von mir aus die zwölf. Und da gucken sich die beiden an und sagen, er kann nicht erzählen. Ja, wahrscheinlich ging der so.
Genau
so. Sowas in der Richtung.
Genau so. Und zum Dank für deinen Vortrag jetzt ein Stück, das du, glaube ich, besonders gern hast, Jerusalem. Na, Nick, wie hat dir das gefallen?
Ich habe ein Kloß im Hals. Das war der über einen unglaublichen Zeitraum weltbeste Mundharmonikaspieler Larry Adler. Oder Larry Adler, kann man auch sagen. Ich habe ihn getroffen in Wiesbaden. Da hat es einen Laden gegeben, der hieß Cicero in der City Passage und da waren auch Konzerte. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Plötzlich gab es ein Konzert mit Larry Adler oder Larry Adler und ich habe ihn angesprochen auf dieses Stück Jerusalem. Und er hat gesagt, I don't know, maybe you find it the golden heat or so. Also er wusste es nicht genau. Und ich habe dann vorhin schon mal gesagt, im Flieger nach Tel Aviv, da hatte ich einen Fahrer, wenn ich Kriminalpolizist wäre, hätte ich gesagt, verhaften, ihr findet was. Der sah aus, dem hätte ich nachts nicht begegnen wollen. Und mit dem bin ich durch Tel Aviv gegangen, weil wir irgendeinen Ort suchen wollten. Und dann kamen wir so ins Gespräch und habe gesagt, mein Lieblingslied ist übrigens Jerusalem. Und dann hat er gesagt, Nick, why do you talk about Jerusalem? We are in Tel Aviv. Wunderbar.
Da hast du dich
ein paar Kilometer
vertan.
Ja, es herrschte weiter Frieden, ja.
Wir können uns noch lange über das Klezmer-Programm unterhalten und jüdische Witze von dir hören. Geht aber nicht, Sendezeit zu kurz. Bleibt nur noch mal den wichtigen Hinweis zu wiederholen. Die Klezmer-Geschichten gibt es wieder und zwar am 3. Mai im Künstlerhaus 43 in Wiesbaden.
In der Webergasse.
In der Webergasse. Jetzt lass uns zu deiner Biografie kommen. Du bist gelernter Bankkaufmann.
Ja, irgendwas musst du ja machen.
Ja, das ist relativ weit ab von dem, was du heute machst.
Ja. Naja, gut, das hat aber auch eine Geschichte. Mein Schwager, ich habe eine Schwester, die war verheiratet und der Schwager war Prokurist in der Hauptbuchhaltung von der Dresdner Bank. Und irgendwann mittags hat er gefragt, was machst du eigentlich nach der Schule? Ich sag, keine Ahnung. Und dann sagt er, komm doch zu uns. Dann habe ich gesagt, okay, mach klar. Und 14 Tage später hatte ich einen Lehrvertrag. Also damals ging das noch. Heute braucht man für eine Banklehre Abitur und so weiter und so weiter. Damals ging das noch.
Und wann hast du deine wahre Natur erkannt?
Ich habe mit 12 Jahren schon auf dem Stuhl gestanden bei einer Hochzeit in Neuwied, eine goldene Hochzeit, und habe Witze erzählt. Dann wurde mir fast Geld geboten, dass ich aufhöre, aber nicht, weil sie so schlecht waren, sondern weil die nicht mehr konnten. Also das hat sich damals so, ich habe immer gerne Menschen unterhalten. Wahrscheinlich ist das so, ja, ich weiß nicht, ADHS oder irgend sowas in der Richtung. Und das habe ich dann früh entdeckt, dass ich das gerne mag, wenn Menschen lachen.
Aha.
Und das hat mir, ich höre auch gerne zu.
Und in die Wiege gelegt worden? Ist dir das nicht das Humoristische? Oder
ich weiß
ist
es nicht. Genetisch? Meine Mutter sagte, dass mein Vater eigentlich auch so ein ziemlich verdrehter Typ war. Und ich hätte das meiste von ihm geerbt. Das kann gut sein, dass er mir da als Vorreiter gegolten hat.
Mhm. Wann hast du denn begriffen, welches in Bankgewerbe zu bleiben, welches Kapital deine Stimme ist?
Das war sehr spät eigentlich. Ich habe nach dem Ganzen, es gab ein bisschen Zickzack-Karriere und dann war ich im Parkcafé, weil der Wolfgang Schott, dem das Parkcafé gehörte, der hat einen Abendgeschäftsführer gebraucht. Das war so eine Zeit, wo ich, ich will nicht sagen, dass ich ohne Job war, aber es war so eine Findungsphase. Und dann habe ich ab und zu den Diskjockey vertreten und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, Mensch, mit der Stimme würde ich zum Radio gehen. Und dann habe ich das auch versucht und 1986 haben dann die ganzen Privatradios aufgemacht, Privatfernsehen und dann gab es auch RPR und die haben gesucht und irgendwie haben wir uns gefunden über eine fiktive Stimme. Ich habe da eine Kindersendung machen sollen und dann hieß es, du bist bei uns auch als Moderator im Gespräch und ich wusste nicht, wer sind wir. Und dann haben die gesagt, wir senden bzw. arbeiten für RPR. Und so ist das entstanden.
Deine Stimme ist, wir wiederholen das nochmal, ja landesweit bekannt. Die Wiesbadener allerdings erinnern sich an dich in noch ganz anderer Hinsicht. Du hast eine große Karriere als Kneipenwirt der legendären Schachtel am Römertor hinter dir. Ich würde dich eigentlich gerne auffordern, Geschichten aus der guten alten Zeit zu erzählen. Ich glaube, da sind wir ein bisschen zeitknapp.
Okay.
Aber du sagst mal, wie viele Jahre warst du dort?
Sechs Jahre.
Ja. Sechs Jahre?
Sechs Jahre.
Und das war so toll. Warum hast du eigentlich aufgehört?
Das ist eine sehr lange Geschichte. Das war ein Zusammenspiel mit einer neuen Hausbesitzerin und Zuhältern aus Köln mit Sitz in Hanau, die auf dieses Gebäude scharf waren. Und das hat sich dann einfach so ergeben, dass das Ding dann zu Ende gegangen ist, weil es war dann wirklich ein unglaublicher Giftstachel in diesem eigentlich sehr, wie soll ich sagen, bürgerlichen Fleisch. Das hat die Kneipe dargestellt und mit den Zuhältern obendrüber war das nicht sehr witzig. Und deswegen gab es ja auch ganz schnell die andere Schachtel dann in der Wagemannstraße. Und damit ist diese Karriere dann leider zu Ende gegangen. Aber ich bin dann noch in der Gastronomie geblieben, noch ein paar Jahre, glaube ich, 2, 3 Jahre. Und dann ging es 86, ging es los. Und seit 86 bis eben 2011 habe ich dann Radio gemacht.
Aber vielleicht können wir mal eine Extrasendung machen, in der du über diese Zeit als Kneipenwirt erzählst. Das ist ja bestimmt äußerst interessant
deswegen interessant, weil ich sehr vielen BKA-Leuten quasi eine Heimstatt geliefert habe. Die haben schon im Amt nicht mehr erzählt, wo sie hingehen, weil sie nicht wollten, dass noch mehr Kollegen da in die Kneipe kommen. Das war also sehr schön. Wir haben sehr friedlich nebeneinander gelebt.
Gut, okay, das kommt auf Wiedervorlage. Du bist Wiesbaden in mancher Hinsicht aber treu geblieben. Zum Beispiel sprichst du das Begleitprogramm der Termine. Das ist das Bändchen, mit dem Touristen die Stadt erkunden. Du bist also gewissermaßen die Stimme Wiesbadens, kann man das so sagen?
Na, das ist so schwer, weil das kriegen ja nicht alle Leute mit. Ich bin auch gerne die Stimme von Bärenherz. Wir machen jetzt gerade im Moment, machen wir einen neuen Trailer und einen neuen Imagefilm über Bärenherz. Also da bin ich genauso gerne tätig. Und der Andreas Wagner, eben der Chef der Termine, ist irgendwann mal auf mich zugekommen. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Und ich weiß, dass viele Leute mit dieser Bahn fahren. Gibt sogar in Englisch, gell? In Englisch, er kann auch Englisch.
Sprichst du das selber?
Sicher.
Auf Amerikanisch, weil hier die Amerikaner waren?
Nein, eher, oder? Ich wähle eher Oxford.
Aha, Amerikanisch kannst du wahrscheinlich nicht.
Will ich auch nicht so richtig.
Ja. Ach, das ist
so bright.
Aber es gibt doch so viele Amerikaner hier.
Ja, aber ich denke, sie verstehen es auch. Die merken auch, dass ich kein Nativer bin. Also da ist schon ein bisschen Akzent dabei, aber wenig.
Na gut. Und noch ein Bezug zu unserer Stadt. Du bist schon als Fasnachter hier aufgetreten, wenn auch dein Hauptsitz in Mainz bei den Bohnebeitel ist. Und hiermit kommen wir zum anderen Ende deiner Humorbreite. Und wir fangen da mal mit einer Musik an. Nick Benjamin und Essen ist fertig. Nick.
Du, ja, ich war zu früh gerade. Ja.
Du warst zu früh, ne? Vielleicht hat man es nicht gehört. Du hast ja auch nur gelacht.
Oder? Ja, ich muss dazu sagen, dass dieses Lied mache ich normalerweise nur mit der Gitarre und der wunderbare Richard Christen in Wiesbaden, in Biebrich von dem Tonstudio Christen und Schmidt, der hat das ganze Arrangement, die ganzen Instrumente eingespielt. Wunderbar.
Wunderbar.
Ja.
Du singst nicht nur, du stehst auch in der Bütt. Was ist dein Schwerpunkt in der Fasnacht Kokolores?
Ja, weil die anderen können nicht so Kokolores und gehen auf die Politik, die natürlich ganz anders anfüttert. Ich kann auch politische Vorträge machen. Ich kann reimen wie Prosa. Das ist vollkommen egal. Aber ich habe mich einfach darauf zurückgezogen, wenn ich eine gute Idee habe. Ich war mal dem Tanz auf dem Vulkan. Da hatte ich einen Tütü an, der war mit 6 Metern Tüll gefüllt. Ja? Also es war unglaublich. Und wenn ich eine Figur habe, ja. Dann mache ich aber nur Kokolores, weil wie gesagt, dann wäre ich ja gleich wieder politisch-literarisch. Das wird ja in Mainz gerne auch gesehen, aber Kokolores gehört dazu und die Musik sowieso.
In welchen Rollen trittst du denn am liebsten auf?
Verkleidet, immer verkleidet.
Aha.
Ja, jetzt bin ich zum Beispiel in der aktuellen Session bin ich Rapunzel.
Rapunzel?
Ja, ich bin die Freundin von der Rapunzel.
Mit dem langen Zopf?
Ja, und was für? Zwei lange Zöpfe. Und ich sing dann, Rapunzel, du Dunsel, jetzt melde dich doch. Ich habe zwar einen Schlüssel, aber kein Schlüsselloch. Und das geht, und dann muss der Saal immer mitsingen. Also das ist ganz putzig. Das ist Rapunzel dieses Jahr.
Aber singst ja nicht nur, also du sprichst ja auch, ne? Du hast ja auch Texte.
Ja,
du
ja, schreibst auf jeden Fall. Auch. Ja gut, aber das mache ich ja nur, wenn ich wirklich mit einer Rolle in die Bütt gehe. Ne?
Ja, und welche Rollen sind das?
Boah, da war ich. Ich war Mönch, ich war Rentner, ich war Chinese, ich war Schönheitschirurg. Da haben sie alle geschrien. Da bin ich reingekommen, habe mir den Saal angeguckt und habe ich gesagt, ein Saal voll Kundschaft. Ja, da sind die natürlich sofort, gab es Gebuhr. Da war der Beck dabei, also der Ministerpräsident, der ehemalige. Und das ist immer so, dass die Sendung, die aufgenommen wird vom SWR, wo die Promis da sind, die wird auch ausgestrahlt. Man macht zwei, die man aufzeichnet, aber eine ist halt für die Sicherheit. Also das, ja, alles Mögliche war ich da schon.
Und hier kommt jetzt eine Frage, die ich dir als Nicht-Fasnachterin stellen muss. Was interessiert dich bzw. begeistert dich an der Fasnacht?
Der Spaß. Leuten Spaß zu machen. Nichts anderes, weil ich genau weiß, dass die Leute dorthin kommen, um zu lachen. Und das bediene ich. Und das bediene ich auch gerne. Und das ist bei mir, ich bin ja das ganze Jahr eigentlich ein Spaßvogel. Also da, mir gehen, ich muss Aschermittwoch nicht begraben und am nächsten Morgen geht's dann weiter. Aber mir geht's wirklich darum, Leuten Spaß zu bringen. Und wenn ich weiß, dieser Saal ist jetzt da und wartet darauf, dass du was machst, dann mache ich auch.
Also das heißt, die Fasnacht ist für dich eine gute Gelegenheit, um den Leuten Spaß zu machen,
ja.
Und zwar über ein paar Wochen hinweg.
Ja, ja, das sind ja bis zu, wir haben dieses Jahr, in dieser Session haben wir 12 Sitzungen sogar. Wir haben noch eine dazugenommen, weil es unglaublich viele Absagen geben muss. Da haben wir gesagt, okay, machen wir noch eine. Und das sind 12 Sitzungen. Und wenn man sieht, dass ich einen Vortrag mache und dann auch noch singe, dann waren das immer 24 Auftritte dann. Aber wie gesagt, Spaß an der Freude.
Erklär doch mal den speziellen Humor der närrischen Jahreszeit.
Ganz schwer zu sagen, weil manche Leute müssen sich wirklich anknipsen. Und das ist aber eine Gelegenheit, einfach in der Witzkiste auch zu graben und eine Figur rauszuschälen und den Leuten dann über diese Figur transportiert. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel den Mönch Meier gemacht. Ja, da muss man Mönch bleiben. Oder wir spielen Mönch, ärgere dich nicht abends. Also da kommen dann, das ist wie eine Sammlung eigentlich über das ganze Jahr. Und dann schreibt man das alles auf, was einem einfällt. Und dann irgendwann ist die Büttenrede da, man stellt die Figur da. Aber einen speziellen Humor gibt es nicht. Der gereimte Humor ist halt etwas, was etwas schwieriger ist, weil einen Witz in Reim zu packen und dann die Pointe genau zu treffen im richtigen Reim, das ist ein bisschen schwieriger. Aber es funktioniert.
Um die Mainzer Fasnacht muss man sich ja nicht sorgen, aber für die Zukunft der Wiesbadener Fasnacht, zumindest der Saalfasnacht, sieht es ja nicht besonders rosig aus. Was meinst du?
Also ich muss, auch wenn ich mir jetzt, ich will mir keine Feinde machen, aber ich habe die Wiesbadener Fasnacht nie so erlebt. Ich kann mich erinnern, ich habe viele Jahre den Zug kommentiert von der Rathaustreppe. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Das hat einfach dann nur zeitlich nicht mehr geklappt, weil ich Radio gemacht habe an dem Tag. Und, aber die Wiesbadener Fasnacht, es geht meiner Ansicht nach, da werden jetzt einige wahrscheinlich blanke Zehen kriegen, aber ein bisschen trockener zu. Und ich muss sagen, ich bin zum Beispiel mit diesem Vortrag als Schönheitschirurg, da haben die mich in Mombach gefeiert. In Wiesbaden bin ich so abgestunken und habe von der Presse noch so einen in die Fresse gekriegt, dass man sagen kann, also mich kriegt in Wiesbaden keiner mehr auf die Bühne.
Da sollen die Wiesbadener jetzt mal drüber nachdenken. Und ich spiele jetzt mein Lieblingslied von dir, den Kreppelpirat. Oh, das ist Poesie, lieber Nick. Reine Poesie. Ja. Und so melancholisch.
Ah ja, wie es so passiert. Ja?
Sind alle Humoristen Melancholiker.
Sie sollten es eigentlich sein.
Das wird ja gerne gefragt.
Ja, es heißt ja immer, die Clowns sind eigentlich die Ernstesten. Und ich sehe mich auch so. Ich sehe mich als Clown, aber auch doch schon tiefgründiger. Also nicht nur oberflächlicher Spaß. Man wirft mir immer gerne vor, dass ich irgendwo hinkomme, dann erzähle ich 10 Witze und dann bin ich wieder weg. Nur Eindruck hinterlassen. In dem Moment, wo ein Gespräch losgeht, und ich kann mich beteiligen, es ist interessant, nicht Smalltalk, dann bleibe ich auch da. Und dann geht es auch tiefer und dann dauert es auch länger. Aber wenn ich merke, hier ist eigentlich Samen auf Beton, dann muss ich mich mit niemandem weiter unterhalten.
Wie ist das denn eigentlich? Du machst ja viele Programme mit Kindern. Unter anderem auch, du bist ja Vorsitzender des Fördervereins der Gesellschaft für deutsche Sprache. In diesem Rahmen hast du auch ein Programm mit Kindern. Das ist bestimmt auch sehr lustig. Also da kommt die Melancholie dann nicht so zum Zuge.
Nee, sollte auch nicht, weil die Kinder wollen ja auch unterhalten werden. Die verstehen das ja auch noch nicht so richtig. Und wir haben einen Abend gehabt in der Villa Clementine, kriegen wir freundlicherweise jeden Dienstag zur Verfügung gestellt. Und wir machen dann Themenabende. Der nächste Themenabend, der wird sein, das wird zu spät ausgestrahlt, um das jetzt noch sagen zu können. Aber das nächste Programm ist ein Piratenprogramm, wo die Kinder sich auch verkleiden können. Dann haben wir noch eins im Frühsommer, noch eins im Herbst und dann alle, ja, also wir haben 4 Veranstaltungen, weil wir einfach sagen, Kinder und Lesen, das gehört zusammen. Eltern und Kinder und Lesen gehört noch mehr zusammen. Und wir wollen auch Programme vorantreiben, wo zum Beispiel ein Migrationshintergrund herrscht und dort trotzdem gelesen wird, in Deutsch, dass man einfach sagt, so, und jetzt laden wir einfach mal türkische Eltern ein mit ihren Kindern Menschen, die hier geboren sind und dann soll man mal gegenseitig vorlesen und das einfach mal auszuprobieren, wie weit ist das gediehen, ne? Wie weit kann man das noch vorantreiben, wir wissen genau, was auf unsere Gesellschaft zukommt, bezüglich der Migrationshintergründe sind wir schon ziemlich weit vorne, müssen aber noch viel, viel mehr begreifen, aber die Gegenseite muss auch noch mehr begreifen und da, finde ich, sind ganz schöne Dinge im Zuge im Moment, das mal zusammenzuführen, das einfach mal auszuprobieren. Türkische Eltern lesen für deutsche Kinder. Ja, also irgend sowas, das spinnt mir im Kopf rum.
Also das sind Vorstellungen, was du in Zukunft machen möchtest.
Ja, wir haben und, so eine tolle Sprache.
Ja, und das wird dann auch in der Presse bekannt gegeben und Flyer und so weiter. Ja. Und in den einschlägigen, ja, wo auch immer wird das mitgeteilt, dass man dahin
gibt halt immer kann, ne? Nur 40, 50 Plätze, ja. Weil das ist ja auch klein, aber es macht ja nichts. Vielleicht kann man es öfter machen.
Ja, das wäre.
Aber das ist jetzt im Moment noch die Versuchsphase.
Aha, gut. Also das ist deine ernsthafte Seite.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
Noch einen Moment über deine ernsthafte Seite gesprochen. Das ist ja auch nicht verkehrt.
Das müsste eigentlich immer dazugehören, ja.
Die 5. Jahreszeit ist kurz. Bist du traurig, dass du ein paar Wochen nicht dabei sein kannst, weil du in Sochi sprechen musst?
Ja, da ist das Herz aber geteilt, denn auf der einen Seite ist das meine Arbeit und das andere ist halt mehr Vergnügen bei den Bohnebeiteln. Natürlich tut mir das nicht gerade, ich will nicht sagen, dass es mir wehtut, aber es ist schade, dass ich nicht zur Verfügung stehen kann. Ich hätte sonst gesagt, man fliegt knappe 4 Stunden, das wäre zu schaffen, aber das wäre, wer soll erstens das bezahlen und zweitens, das würde mich ja zerreißen. Aber ich bin 5 Sitzungen da und die anderen 7 Sitzungen gibt es halt einen Satz, da haben wir einen wunderbaren Oberveterinär aus Worms, der bringt die Schnork und das wird den Leuten auch gut gefallen. Also einmal verzichten, ich muss halt schaffen.
Du musst halt schaffen.
Ich muss halt schaffen, ja.
Und wo können sich deine Fans erleben? Also bei den Bohnenbeiteln.
Ja.
Gibt es denn da Karten? Ich habe gehört, da ist immer schwer ausgebucht.
Das kann man so nicht sagen. Es gibt eine Geschäftsstelle von den Bohnenbeiteln in der Mitte von Mombach. Da geht es die Hauptstraße rechts ab und da gibt es verkaufsoffene Tage abends. Da kann jeder sich eigentlich Karten holen. Es ist eben die Frage, wie viele Leute kommen. Also für dieses Jahr sind wir so ausgebonkt, dass, wie gesagt, eine Extrasitzung musste noch herbeigeführt werden. Wir teilen uns ja die Halle mit dem Turnverein in Mombach und deswegen können wir nicht jedes Wochenende, wie wir wollen, sonst hätten wir jedes Wochenende 3 Sitzungen, ne? Das über Wochen. Ne?
Das heißt, wer jetzt angefüttert ist durch diese Sendung,
kommt zu spät,
du lieber Gott.
Ja, tut mir leid. Ja.
Naja, man kann nichts machen.
Aber diese Mehr, dass es da keine Karten gibt, die stimmt nicht. Wenn man sich drum kümmert, man kann da hinfahren, man kann auch Karten bestellen übers Internet, das geht alles. Wir sind sehr, sehr gut vorbereitet darauf. Aber jetzt ist natürlich, wie sagt man so schön, am Letzte.
Gut zu wissen. Und das war's für heute. Danke fürs Kommen, Nick.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Ich verabschiede mich aber nicht ohne eine Erinnerung an den 3. Mai und die Klezmer-Geschichten. Aber davor kommt ja noch die Fasernacht und die ist, wie wir wissen und wie sie Nick Benjamin besingt, einmal im Jahr.